SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Sabine Hackländer. Guten Abend. Und darum geht es in der nächsten halben Stunde. Abschied von der Queen. Wir werfen einen letzten Blick auf die Feierlichkeiten in London, unter anderem im Gespräch mit der britisch-deutschen Unterhausabgeordneten Vera Hobbshouse. Ein Notfallplan für Europa. Die EU-Kommission stellt ihre Vorschläge für den europäischen Binnenmarkt in Krisenzeiten vor und Finanzierung im Blick. Die Länderverkehrsminister haben erneut über eine Notfallregelung des 9-Euro-Tickets beraten. Doch zunächst das. London, eine einzige Trauerprozession. Seit dem Morgen befindet sich die britische Hauptstadt also im wohldurchdacht und durchorganisierten Ausnahmezustand. Dirigiert, versorgt und beschützt werden mussten 2000 geladene Gäste aus dem In- und Ausland, darunter Staats- und Regierungschefs und Chefinnen sowie Angehörige anderer Königshäuser. Und dann zehntausende Menschen in den Straßen, die den Trauerzug mit dem Leichnam der Queen von A nach B durch Londons Straßen begleiteten. Es war ein historischer Tag, vollgepackt mit Ritualen und Emotionen. Und so viel sei vorweg gesagt, es lief wie am Schnürchen.
Begleitet vom Spiel zahlreicher Dudelsäcke wurde der Sarg mit dem Leichnam der Queen von der Westminster Hall zur Westminster Abbey gebracht. Hinter dem Wagen mit dem Sarg, gezogen von 98 Marinesoldaten, liefen König Charles III., seine drei Geschwister und die Söhne William und Harry. In der Kirche warteten bereits zahlreiche Würdenträger, Staats- und Regierungschefs, darunter US-Präsident Joe Biden, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Frankreichs Präsident Macron. Der Dekan der Westminster Abbey führte durch den Gottesdienst.
Here, where Queen Elizabeth was married and crowned.
Hier, wo Queen Elizabeth II. Geheiratet hat und gekrönt wurde, kommen wir aus allen Nationen aus dem Commonwealth zusammen, um zu trauern. Wir erinnern an ihren selbstlosen Dienst und wir sind gewiss der Gnade unseres Herrn.
To commit her to the mercy of God. Our Maker and Redeemer.
Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, pries die Queen in seiner Predigt für ihre Unerschütterlichkeit.
She was joyful, present to so many, touching a multitude of lives.
Sie sei lebendig gewesen, präsent. Sie habe viele von uns berührt, sagte Welby und sprach an, was in den vergangenen Tagen sichtbar geworden war in London. Hunderttausende hatten sich eingereiht, um sich am Sarg mit dem Leichnam der Queen von der Monarchin verabschieden zu können. Zum Schluss des Gottesdienstes eröffneten Trompeter mit dem Signal The Last Post eine zweiminütige Schweigepause. Nach dem Gottesdienst wurde der Sarg mit dem Leichnam der Queen in einer Prozession von der Westminster Abbey zum Triumphbogen Wellington Arch gebracht. Hunderttausende verfolgten die Prozession, standen unter anderem an der Prachtstraße The Mall. Am Wellington Arch wurde der Sarg in einen Leichenwagen gehoben. Die Kolonne fuhr dann langsam bis nach Windsor zur Residenz des Königshauses. Dort findet am Abend die Beisetzung um 20.30 Uhr deutscher Zeit im kleinsten Familienkreis statt. Elisabeth II. Wird neben ihrem Mann Prinz Philipp beerdigt.
Christoph Prössel berichtete. Und die Feierlichkeiten zum Tod der Queen sind auch Thema im SWR-Tagesgespräch, und zwar mit der deutsch-britischen Parlamentsabgeordneten Vera Hobhouse, die für die Liberal Democrats im Unterhaus sitzt. Vor gut einer Stunde habe ich mit ihr gesprochen. Hallo Frau Hobhouse, wie haben Sie den Tag jetzt bis jetzt erlebt? Ist das der würdige Abschluss dieser Trauerperiode, die die Briten ja nun schon seit mittlerweile 10 Tagen durchleben?
Auf jeden Fall. Es war ein Höhepunkt und Endpunkt von 10 Tagen Trauer. Und jetzt muss auch, finde ich, Schluss sein. Denn das ist ein großer historischer Moment. Es war ein beeindruckendes Schauspiel aus Pracht und Nation und ein Moment des endgültigen Abschieds vom 20. Jahrhundert. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass man ins 21. Jahrhundert schaut.
Bevor wir das tun, aber doch noch mal ganz kurz auf diesen Trauermoment schauen. Warum ist diese Art des Abschiednehmens von der Queen so wichtig für das Land? Nicht für alle Briten, das wissen wir, aber doch für eine große Zahl der Menschen in Großbritannien.
Die Menschen, die am meisten bewegt waren, sind die Generation unserer Eltern und Großeltern. Die Nachkriegsgeneration, für die Briten, die eben doch noch so eine Verbindung mit der Vorkriegszeit hatten und dem Empire. Und die Königin, die verstorbene Königin, konnte eben diese Verbindung noch herstellen zu dem alten Empire, zu der alten Nation, zu der ganzen Macht, die eben Großbritannien in den Vorkriegsjahren noch hatte. Aber letztlich ist das Empire ja doch zerkrümelt, nicht zerschlagen, denn die Briten sind ja nie politisch oder militärisch besiegt worden. Aber das Empire der Briten, wie es noch bis 1939 bis 1945 existierte, ist ja danach doch wirklich ziemlich eingeschränkt. Und die Königin hat es verstanden, mit dem Commonwealth noch so einen kleinen Nachklang oder einen größeren Nachklang, ich will das jetzt nicht zu klein machen, hat einen Nachklang einführen können. Aber ob das Commonwealth nach ihr eigentlich noch so weiter bestehen kann, steht auch in Frage.
Genau, das wäre meine nächste Frage. Würden Sie sagen, dieser Umgang der Briten mit dem Tod der Queen ist ein Zeichen dafür, dass das Land auch weiterhin hinter der Monarchie und dem Commonwealth steht? Oder muss man das losgelöst sehen, wirklich als Hommage an diese verstorbene Queen ohne Gewehr für die Zukunft der Monarchie?
Ich würde sagen schon. Ich kann natürlich so nicht in die Zukunft blicken. In Großbritannien gibt es ja nach wie vor diese außergewöhnliche Existenz von Monarchie und Demokratie. Die Königin war ja auch das Oberhaupt der Kirche. Insofern ist da natürlich sehr viel Symbolismus selbst in der Monarchie noch enthalten. Und das geht natürlich, das bleibt natürlich weiter bestehen. Und in den letzten 10 Tagen hat das Königshaus eben auch versucht, diese Kontinuität aufrechtzuerhalten und auch darauf zu bestehen. Und der König war dann auch schon bei uns im Parlament und hat eben diesen Zusammenhalt zwischen Monarchie und Parlament und Demokratie auch versucht klarzumachen. Ob aber wirklich das im Alltagsleben für die Menschen weiterhin eine Bedeutung haben wird, das frage ich mich eben. Wenn es eine Generation gibt, die doch letztlich weniger auf Zeremonie und Respekt und Tradition steht.
Sie haben davon gesprochen, dass König Charles auch bei Ihnen im Parlament, im Unterhaus war. Wie hat er sich Ihrer Meinung nach in den letzten Tagen gemacht? Hat er bislang die richtigen Akzente gesetzt, um dieses Modell der parlamentarischen Monarchie in die Zukunft zu führen?
Ich glaube, es ist zu früh, das jetzt zu sagen. Er ist eine ganz andere Person. Man muss eben auch berücksichtigen, dass die Königin mit ihrem persönlichen Charme, besonders als sie jung war, natürlich viele, viele Menschen für sich eingenommen hat. Und der neue König Charles wird Schwierigkeiten haben. Er ist ein reifer Mann. Er selber ist nicht so charmant, wie die Königin war, zumindest als sie anfing als Königin in den 50er Jahren. Insofern wird er Schwierigkeiten haben, das Volk in gleicher Weise auf sich zu ziehen, wie Elisabeth das doch hingekriegt hat und sich ja auch irgendwie in die Herzen der Menschen wirklich hineingewoben hat. Und viele Menschen hier in Großbritannien sagen, sie war ja wie unsere Großmutter, wie unsere Mutter, wie eine Schwester. Das wird dem Charles womöglich schwieriger fallen.
In den letzten Tagen ist ja auch immer wieder darüber diskutiert worden, wie politisch Charles im Gegensatz zur Queen ist oder zur verstorbenen Queen ist und auch wie angemessen eine solche, nennen wir es mal, Einmischung ins Politische für einen britischen König wäre. Was meinen Sie?
Auf jeden Fall ist der Königin immer eingebläut worden, dass sie sich nicht politisch äußern soll. Und der König hat jetzt auch schon vor ein paar Tagen gesagt, dass also weitere politische Einmischung zu Ende geht. Er ist doch gewarnt worden von Nigel Farage, er sollte jetzt den Mund halten, denn einigen politischen Strömungen passt das überhaupt nicht. Insofern muss er eben schon sehr viel vorsichtiger sein mit dem, was er sagt, jetzt als König, als was er als Kronprinz sagen konnte.
Die Feierlichkeiten zur Beisetzung der Queen gehen heute zu Ende. Im SWR-Tagesgespräch war das die deutsch-britische Parlamentarierin Vera Hophouse. Vielen Dank für das Gespräch. Bloß kein Chaos und nationales Klein-Klein mehr wie zu Beginn und während der Corona-Krise, als innerhalb Europas Grenzen geschlossen und Waren teilweise nicht mehr geliefert wurden. Um solche Situationen künftig zu vermeiden, hat die EU-Kommission heute einen Vorschlag gemacht, der es in sich hat. Der Brüsseler Notfallplan sieht nämlich vor, den Spielraum von Unternehmen und EU-Staaten in Krisenfällen ordentlich einzuschränken. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer.
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie anfällig der EU-Binnenmarkt in der Krise ist. Mitgliedstaaten machten ihre Grenzen dicht, Masken und Medikamente waren nicht lieferbar, Grenzpendler kamen nicht mehr zur Arbeit. Das Notfallinstrument soll dafür sorgen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in der nächsten Krise weiter mit wichtigen Gütern versorgt werden. Wir müssen schnell und gemeinsam reagieren, betont die stellvertretende Kommissionschefin Margrethe Vestager. Dieses Instrument schafft Transparenz und es bezieht alle ein, um künftige Krisen zu meistern. Sowas haben wir bis jetzt nicht. Künftige Krisen, das können nach Angaben der Kommission Auswirkungen des Klimawandels sein, sowie wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten. Industriekommissar Thierry Breton ergänzt, das würde bei einer Naturkatastrophe greifen oder wenn es in einem Staat einen Blackout gibt nach einem Cyberangriff. Leider sind solche Szenarien heute sehr aktuell. Wann solche Szenarien zur Bedrohung für den Binnenmarkt werden, beurteilt ein Beratergremium, in dem Fachleute der Kommission und der 27 Mitgliedstaaten sitzen. Sie beobachten die Entwicklung zunächst genau, auch und gerade die Lieferketten, um mögliche Störungen früh zu erkennen. In diesem Stadium kann die Kommission Regierungen anweisen, Reserven wichtiger Güter anzulegen. Der Notfall wird erst ausgerufen, wenn die Mehrheit der EU-Staaten zustimmt. In diesem Modus dürfen sie dann die Freizügigkeit des Binnenmarktes nicht beschränken. Das erste Ziel des Instrumentes ist, sicherzustellen, dass Mitgliedstaaten den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen oder Personen nur auf das absolut notwendige Maß einschränken, um die Krise zu bekämpfen. Brüssel kann außerdem Firmen auffordern, Aufträge für wichtige Waren vorrangig zu behandeln. Die Kommission kann Informationen verlangen, die verbindlich erteilt werden müssen. Wenn ein Unternehmen sich weigert, muss es gute Gründe haben, sonst drohen nach Vestagers Worten sogar Strafen. Mit Planwirtschaft hat das alles nichts zu tun, sagt die Kommission. Im Gegenteil, die geplanten gezielten Eingriffe sollen den Binnenmarkt am Laufen halten. Sie seien wohl vorbereitet und transparent, sagt der Franzose Breton.
This is again an instrument which is the opposite of a planned economy. It is prepared, it is announced. It is transparent.
Welche Produkte durch den Krisenmechanismus verfügbar bleiben sollen, ist offen. Breton spricht etwa von wichtigen Rohstoffen. Für Medikamente, Halbleiter und Lebensmittel gibt es jedenfalls schon EU-Regulierungen oder sie werden gerade vorbereitet. Mitgliedstaaten und EU-Parlament müssen jetzt über die Vorschläge beraten. Die Europa-CDU begrüßt sie als richtige Antwort auf die Herausforderungen durch Covid-Pandemie und Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Auch die Grünen betonen, wie wichtig mehr Kooperation sei. Die Europa-SPD ist skeptisch, dass die Maßnahmen ausreichen. Sie verlangt im Falle von Engpässen konkrete Handlungen der EU-Kommission.
Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ist heute nach längerer Pause mal wieder Thema im Bundestag gewesen. Dort tagte nämlich erstmals die sogenannte Enquete-Kommission. Sie soll aufarbeiten, was bei dem knapp 20 Jahre dauernden Einsatz gut und was schlecht gelaufen ist, hat also eben nicht nur den überhasteten Abzug im Sommer 2021 im Blick, sondern das große Ganze. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Berlin-Korrespondenten Alfred Schmidt. Herr Schmidt, 20 Jahre in den Blick zu nehmen, dürfte eine eher komplexe Aufgabe sein. Wurde heute denn schon deutlich, wie die Kommission vorgehen wird, um diese Zeit umfassend aufzuarbeiten?
Ja, dazu lässt sich vor allem zweierlei sagen. Sie wird sich unterscheiden vom Untersuchungsausschuss, der seit Juli schon seine Arbeit aufgenommen hat. Also diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, den gibt es ja schon um die 4 Wochen, sage ich jetzt mal. 4 bis 6 Wochen, die diesem chaotischen Abzug vom August 2021 vorausgingen, zu untersuchen. Und da wird, tippe ich mal drauf, auch so ein bisschen parteipolitisches Fingerzeigen stattfinden. Im Sinne von, die haben das und das zu verantworten und die dies und jenes und so. Und die Enquete-Kommission nimmt im Grunde die ganzen 20 Jahre davor in den Blick. Da wird es nicht so sehr darum gehen, wo waren jetzt zum Beispiel mangelhafte Absprachen zwischen Außen- und Verteidigungsministerium, denn das ist ja einer der Hauptanklagepunkte, die rund um diesen Abzug erhoben wurden, sondern es wird um sehr viel Internationales gehen und das ist der zweite Punkt, Aktenstudium. Aktenstudium wird diese Enquete-Kommission leisten. Die wird die Absprachen, die internationalen auf NATO-Ebene und sonstigen Militärbündnisebene untersuchen und vor allem auch gucken, wo der Unterschied ist, ist zwischen lokalen Absprachen, also am Ort in Afghanistan selbst und dann hier im Berliner Regierungsviertel und auch international, was man da künftig besser machen kann, damit, und das ist der überragende Punkt, weswegen das alles eingerichtet wird, damit es nicht nochmal so chaotisch abläuft wie damals vor etwas mehr als einem Jahr.
Wenn Sie die Absprachen ansprechen, da hat ja der Bundeswehrverband einen durchaus kritischen Blick drauf. Der Verbandschef André Wüstner hat heute in diesem Zusammenhang Folgendes gesagt. Hören wir kurz rein.
Aus meiner Erfahrung, ich war ja selbst in Afghanistan, hat diese Abstimmung zwar vor Ort einigermaßen geklappt, auf der untersten taktischen Ebene, aber leider Gottes nicht in Berlin und schon gar nicht international.
Ist das eine Position, die wir dann öfter zu hören bekommen werden?
Ja, bestimmt. Denn das ist das auch, was die Enquete-Kommission mit überprüfen muss. Was ist mit diesem deutschen Grundsatz, Militär, Diplomatie und Entwicklungshilfe flankierend gleichzeitig zu machen bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr generell? Ein weiteres Themenfeld, was da möglicherweise von profitiert, ist der deutsche Bundeswehreinsatz, der seit dem Abzug aus Afghanistan der prominenteste und personenstärkste ist, nämlich der in Mali, in Westafrika und in eins damit auch, also in Mali und in Niger, muss man sagen. Denn das Problem ist ja, wenn man abzieht, ist es häufig festzustellen, dass flankierte zivile Projekte darunter leiden. Also alles von sauberem Trinkwasser bis hin zu Bildungseinrichtungen, Schulen für Mädchen und Frauen in Mali und in Afghanistan auch. Und an der Stelle wird es interessant zu beobachten, wo Unterschiede sind. Denn bei allem Elend, was in Afghanistan zu beobachten ist, also dass Familien in Hunger und Kälte zurückgelassen wurden, dass Ortskräfte zurückgelassen wurden, um nur zwei Beispiele zu nennen, ist tatsächlich auch zu verzeichnen, dass der Abzug von Truppen in Afghanistan mancherorts positive Effekte hatte. Denn anders als in den Städten wie Kabul oder so, ist auf dem Lande in Afghanistan zu beobachten, dass erst nach dem Abzug der Truppen überhaupt zivile Hilfsprojekte eine Chance hatten, wieder stattzufinden. Das ist an anderen Orten anders. Und auch da wird die Enquete-Kommission und sicherlich auch wird der Untersuchungsausschuss Hinweise darauf liefern können, wie deutsche Außen- und Sicherheitspolitik künftig aussehen soll.
Was haben Sie denn für einen Eindruck? Mit welcher Einstellung gehen die Kommissionsmitglieder an diese Arbeit? Eher nach dem Motto, nichts ist gut in Afghanistan, oder erhofft man sich, auch Positives ausmachen zu können?
Ich bin sicher, dass die auch Positives ausmachen werden, wie zum Beispiel die gerade geschilderte Möglichkeit für zivile Projekte überhaupt jetzt erst stattzufinden. Allerdings immer gespiegelt daran, dass man ursprünglich anderes wollte, dass man ursprünglich das aufrechterhalten wollte, in Afghanistan bleiben zu können, dass man auch seine Verantwortung mit den Partnerländern besser ausbalancieren muss und vor allem, dass die Zeit offenbar zu kurz war zwischen der Ankündigung vor allem der Amerikaner, denn die waren ja die Führenden in Afghanistan, was diesen Einsatz betrifft, und der deutschen Antwort darauf, dass man künftig wird sagen müssen, liebe Partnerländer, was ihr beschließt, müssen wir mittragen können. Und wir brauchen so und so viel Zeit dafür, sonst machen wir nicht mit oder jedenfalls nicht so.
2 Jahre sind für diese Arbeit angesetzt. Wird es denn auch Zwischenergebnisse geben?
Da wird es wie bei fast allen Untersuchungsausschüssen und Enquete-Kommissionen bestimmt Zwischenergebnisse geben. Interessanter wird, was die Tiefe betrifft, da drauf zu schauen. Wahrscheinlich wird beim Untersuchungsausschuss eher mal Parteipolitik eine Rolle spielen. Und bei der Enquete-Kommission, ja, ich sag mal, das wird so ein bisschen was für Leute, die auch gerne mal eine Akte oder 5 mehr lesen. Ich vergleiche es mal mit dem Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz, wo die deutschen Geheimdienste und die Polizeien auf Land- und Bundesebene unter die Lupe genommen wurden. Das ist was für Leute mit Zähigkeit. Und die Zwischenergebnisse liefern in der Regel auch Arbeitsnachweise, damit man sagen kann, meine Damen und Herren, wir haben so und so viel abgearbeitet, so und so viele Sachverständige gehört. Hier ist, was wir bisher gefunden haben.
Die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes hat erstmals getagt. Informationen dazu von unserem Berlin-Korrespondenten Alfred Schmidt. Der Traum vom bundesweiten Nahverkehrsticket zum erschwinglichen Preis wird seit dem Sommer und dem Erfolg des 9-Euro-Tickets von verschiedensten Seiten entweder weitergeträumt oder im Gegenteil brüsk verworfen. Derzeit ist es vor allem die Bundesregierung, die sich für eine Nachfolgeregelung stark macht, während in den Bundesländern eher Gemurre zu vernehmen ist. Haben gerade andere Probleme, wissen nicht, wie wir das finanzieren sollen, war von dieser Seite immer wieder zu hören. Heute nun haben die Länderverkehrsminister in einer Online-Sonderkonferenz erneut über das Thema beraten. Deshalb Frage an unseren Korrespondenten Jens Otto. Mit welchem Ergebnis wird es eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket geben?
Es sieht nach der Runde heute so aus, ja, alle 16 Bundesländer und auch der Bundesverkehrsminister sind sich einig, wir wollen das und zwar zum 1. Januar. Das war ja schon so im Gespräch. Heute hat die Runde sich ganz klar dafür ausgesprochen. Der Bundesverkehrsminister sagt, der Bund will 1,5 Milliarden Euro dafür geben. Die Bundesländer müssten wohl die gleiche Summe noch einmal zusammenlegen. Viel mehr ist dann aber tatsächlich noch nicht festgezurrt worden. Also zum Beispiel auf die wichtige Frage, was soll ein Nachfolger des 9-Euro-Tickets kosten? 29 Euro, 49 Euro, 69 Euro. Darauf gab es heute noch keine Antworten. Das ist noch zu klären.
Und wie geht es jetzt weiter?
Die Verkehrsministerkonferenz hat zusammen mit dem Bundesverkehrsminister besprochen, wir gründen eine Arbeitsgruppe 9-Euro-Ticket und die soll sich kümmern, soll sich Gedanken machen und soll die noch offenen Fragen klären und das schnell. Die Verkehrsministerkonferenz trifft sich Mitte Oktober das nächste Mal, also schon in wenigen Wochen und bis dahin soll es Antworten und beschlussreife Ideen dieser Arbeitsgruppe geben und wenn das klappt, dann ist es auch möglich, das Ticket bis zum 1. Januar hinzukriegen, sagt Bundesverkehrsminister Wissing.
Die Verkehrsminister der Länder haben über eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket beraten. Das waren Informationen von unserem Korrespondenten Jens Otto. Und wir schauen jetzt nach Russland und auf eine ganz besondere Frau, denn sie ist die wohl bekannteste Sängerin Russlands, ein Weltstar. Sie heißt Alla Pugatschowa und hat jetzt zum ersten Mal öffentlich Kritik am Kreml geäußert. Dass sich sonst eher unpolitische Popsternchen wie Pugatschowa offen gegen den Krieg aussprechen, meint der unabhängige Politologe Abbas Galiamov, sei für Putin ein neuer und auch gefährlicher Trend.
Unsere Nachtigall aus Moskau! Yeah!
Es ist das Jahr 1987, die Endphase des Kalten Krieges. Und auf einem Konzert in Koblenz holt Udo Lindenberg den Weltstar aus der Sowjetunion auf die Bühne, Alla Pugatschowa.
Wir singen ein Lied, das haben wir in Moskau und Leningrad ganz oft gesungen. Wozu sind Kriege da?
Pugatschowa und Lindenberg schreiben damals Musikgeschichte. Sie treten in der Sowjetunion und Deutschland auf, singen auf Deutsch und Russisch gegen den Krieg. Pugatschowa ist mittlerweile 73 Jahre alt, aber immer noch die wohl bekannteste russische Pop-Ikone ihrer Zeit. Und als solche hat sie nun zum ersten Mal öffentlich Kritik am Kreml wegen dessen sogenannter militärischer Spezialoperation geäußert. Auf Instagram bat der russische Weltstar darum, als ausländische Agentin geführt zu werden. Damit erklärte sich Pugatschowa solidarisch mit ihrem Mann Maxim Galkin. Dieser kritisiert als Komiker und Moderator immer wieder auch den Krieg in der Ukraine, bei Auftritten im Ausland und auf Social Media, wo ihm viele Millionen Menschen folgen.
Ja, seit 28 Jahren.
Seit 28 Jahren parodiere ich jetzt schon Politiker und verspotte falsche, elende Propagandisten und korrupte Beamte, die mein russisches Volk ausgeraubt haben. Als Satiriker habe ich das Recht dazu und werde es auch weiterhin tun.
Am Freitag wurde Maxim Galkin zu einem ausländischen Agenten erklärt. Auf solchen Listen landen in Russland Menschen, die laut russischer Behörden unter ausländischem Einfluss stehen. Alla Pugatschowa widersprach in ihrem schriftlichen Statement dieser juristischen Stigmatisierung. Ihr Mann sei ein unkäuflicher Patriot, er wünsche seiner Heimat lediglich Gutes. Darunter, Zitat, ein friedliches Leben und ein Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele. Diese Ziele machten Russland zum Paria, also zum Außenseiter, kritisierte die Pop-Ikone und erschwerten das Leben seiner Bürger. Dass jemand wie Alla Pugatschowa nun derart deutliche Worte findet, das kommt für den Kreml zu einer kritischen Zeit, meint der unabhängige Politologe Abbas Galiamov. Denn die Bürger seien unzufrieden mit ihrer Führung, das Leben teuer und die Siege an der Front bleiben aus. Sie sind unbewusst unzufrieden und bereit, politisiert und damit auch negativ politisiert zu werden, das heißt, zu Oppositionellen zu werden. Und Pugatschowa steht für diesen Trend hin zur Politisierung. Wurde Putin früher nur von politisierten Liberalen kritisiert, stellt sich jetzt heraus, dass auch unpolitische Menschen, die vorher loyal zu Putin waren, diesen nun kritisieren. Das ist ein neuer Trend und der ist sehr gefährlich. 2014 überreichte Wladimir Putin noch Alla Pugatschowa den Verdienstorden für das Vaterland. Sie gilt als russische Madonna, eine Sängerin von Weltrang, die jeder kennt und schon immer da war, sich in der Vergangenheit aber nicht politisch äußerte. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow tat die Causa Pugatschowa heute dennoch als Kleinigkeit ab Kurz und knapp erklärte er:
Ich werde dieses Thema in keiner Weise kommentieren. Ich glaube nicht, dass dies eine Frage ist, mit der der Kreml irgendetwas zu tun hat.
Die mittlerweile 73-jährige Pugatschowa und ihr Mann Maxim Galkin reisten kurz nachdem Russland in die Ukraine einmarschierte, nach Israel aus. Galkin soll sich dort weiterhin aufhalten. Pugatschowa allerdings soll laut Medienberichten wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sein. Gerüchten zufolge habe sie ihr Statement auf Instagram sogar von Russland aus veröffentlicht.